Ja, das Thema heute ist Überraschung. Ich muss jetzt so lachen, die Tage, Christiane fragte mich, wie ist denn das Thema deiner Predigt? Und ich so, Überraschung. Nein, das ist das Thema und jetzt nicht, du musst dich überraschen lassen. Das Thema ist Überraschung und wir alle kennen Überraschungen in unserem Leben. Ja, und es gibt Überraschungen, die wir ganz besonders toll finden. Sowas zum Beispiel. Ja, ein Heiratsantrag. Wow, und wenn man das so sieht, diese junge Frau hat da bestimmt ganz lange drauf gewartet. Ich kenne da eine, die hat da lange drauf gewartet. Du musst nicht grinsen. Ne? Und ja, dann passiert das auf einmal. Auf einmal, vielleicht hat sie schon aufgegeben, denkt, das wird nichts mehr, der kommt nicht in die Pötte. Ja? Und dann auf einmal in einem Moment, wo sie gar nicht damit rechnet, ja, da kam dann dieser Heiratsantrag. Und sie ist immer, man merkt ihr dann, oh, ja, sie freut sich unheimlich oder so eine. Kinder können das ja ganz toll, ne? Kinder können sich auf so eine besondere Art freuen auch. Ihre Freude dann freien Lauf lassen. Wenn ich mir dieses Foto angucke, dann höre ich das Mädchen förmlich, ja, das geht so richtig durch Mark und Bein, ne? Und das ist jetzt so den ganz Kleinen gegeben. Guckt euch das Kind an, ja? Ist er nun wirklich noch ein Zwerg? Ja, diese Freude, diese Überraschung, etwas zu erleben, wo man nicht mit gerechnet hat. Und ich glaube, dass wir einfach so Überraschungen mögen. Ja? Wir werden auch gerne so positiv überrascht. Wir freuen uns, wenn uns jemand eine Freude macht. Und ich erinnere mich so an einen Geburtstag vor vielen, vielen Jahren. Romana und ich waren da noch nicht lange verheiratet. Und Romana und ich waren zusammen einkaufen und sind dann zurück in unsere Wohnung. Und als Novemberkind ist es ja, Ende November ist es schon relativ früh dunkel. Es war also auch recht dunkel in der Wohnung. Und wir kamen rein mit den Einkäufen, Wohnungstür zu, geschafft. Ne? Und so im Flur war dann links unser Schlafzimmer. Und ich wollte dann Sachen ins Schlafzimmer reinbringen. Und ich mache die Tür auf. Es war, wie gesagt, stockfinster. Und auf einmal aus dem Dunkeln, herzlichen Glückwunsch! Die ganze Familie im Schlafzimmer, ja, ich hatte fast einen Herzinfarkt. Ich hätte sterben können, Leute. Aber es war einfach toll. Roman hatte das organisiert, hatte dafür gesorgt, dass die Familie einen Schlüssel hat, dass wir nicht im Haus sind, ja, und mich alle überraschen konnten. Aber es gibt eben auch Überraschungen, die sind nicht so schön. Ja, da gibt es Überraschungen, die finden wir nicht toll. Zum Beispiel, wenn uns andere erschrecken. Kinder machen das ja wahnsinnig gerne. Ne? Andere erschrecken. Kann auch schon mal passieren, dass wir uns vor uns selber erschrecken. So wie zum Beispiel diese Katze, die sich da auf einmal im Spiegel entdeckt hat. Also mir geht das auch manchmal morgens so. Ja, wenn ich vorm Spiegel stehe und denke, okay, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Ja. Es gibt aber eben auch Überraschungen, die könnte man vorhersehen. Und wenn man Dinge vorhersehen kann, sind sie eigentlich nicht so wirklich überraschend, so wie zum Beispiel in diesem Fall. Ne? Liebe Männer, wenn eure Frau einen schlechten Tag hat, Überraschung, Überraschung, dann habt ihr auch einen. Das ist nicht wirklich überraschend. Das ist nicht wirklich überraschend. Und ich dachte eben noch dran, heute genau vor einem Jahr habe ich so eine sehr unangenehme Überraschung gehabt. Nämlich heute genau auf dem Tag, es ist ein Jahr her, dass ich im Krankenhaus lag. Ich war den Tag vorher operiert worden an der Wirbelsäule. Und ja, es muss so um diese Zeit gewesen sein, bekam ich wahnsinnige Schmerzen im Beckenbereich. Ja, und auf einmal spürte ich meine Beine nicht mehr. Das war eine nicht so schöne Überraschung nach einer gelungenen Operation. Aber eben auch solche Dinge passieren. Und heute muss ich sagen, ich bin überrascht, wie gut ich hier rumlaufen kann. Ja, auch das ist eine Überraschung, aber wiederum eine angenehme. Aber jetzt mal Spaß mit den Späßen hier auch an der Seite. Vielleicht fragt euch jetzt, was haben eigentlich Überraschungen denn mit der Bibel zu tun oder mit Gott oder mit Glauben? Ja, was haben Überraschungen damit zu tun? Und dazu möchte ich gleich mal auf ein paar Aspekte aus der Bibel eingehen. Und obwohl wir ja eigentlich alle wissen, was eine Überraschung ist, ne, denke ich, ist es ganz gut, wenn man sich nochmal so ein bisschen die Definition ansieht. Und da schreibt Wikipedia, mit Überraschung bezeichnet man das Erleben unvorhergesehener Situationen, Gefühle oder Begegnungen, unerwarteter Worte, Geschenke oder Ähnliches. In der Zeitschrift New Scientist wurde Überraschung definiert als Wechsel der Erwartung aufgrund des Eintreffens neuer Daten. Fast immer löst Überraschendes Verwirrung und oder eine heftige Emotion aus. Und daher auch meistens spontane körperliche Reaktionen, wie Blickwechsel oder Aufschauen, Erröten, Lachen, Hand-, Kopf- oder Fußbewegungen, Zucken und so weiter. Könnte man eben in den Bildern auch sehr schön sehen. Ja? Die ausgelösten Gefühle können angenehm, nämlich hell und warm, oder unangenehm, dunkel und abwehrend sein. Je nach Situation, Menschentyp, persönlicher Verfassung oder auslösender Person. Dieses kann unkontrollierte Ausrufe zur Folge haben. Überraschungen dürfen auch für Tiere nicht fremd sein und werden oft, wie auch bei Menschen, in Gefahrensituationen durch Schutzinstinkte oder Reflexe beantwortet. Und gerade so das Letzte haben wir ja auch eben in den Fotos gesehen. Ja? Jeder weiß das, wenn man hat keinen Ton gehört und nichts, ja, diese junge Frau, die Hände so, ne? Ganz typische Reaktion, man ist freudig überrascht, jeder weiß, was gemeint ist. Also haben Überraschungen immer so etwas Unvorhergesehenes. Und das merken wir auch in unseren Redewendungen. Es gibt so Redewendungen wie zum Beispiel, das überrascht mich aber jetzt. Und dann wollen wir eigentlich sagen, dass wir diese Situation aber auch gar nicht haben kommen sehen. So ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel, das überrascht mich aber jetzt, dass der Klaus Professor der Mathematik geworden ist. Der hatte doch in der Schule immer eine 5 in Mathe. Habe ich nicht mit gerechnet. Oder aber, das überrascht mich überhaupt nicht, dass Peter in seinem Mathestudium versagt. Der hatte doch in der Schule immer eine 5 in Mathe. Habe ich ja gleich gesagt. Also Peter war anscheinend auch überrascht. Naja, er hätte es vielleicht sehen können. Und weil der Peter es hätte sehen können und vielleicht besser nicht studiert hätte, ne, ähnelt der Peter einen Menschen oder den Menschen, von denen wir auch in der Bibel oft lesen. Und da lesen wir in Hesekiel 33 ab dem Vers 3 etwas über Menschen, die überrascht sind. Hesekiel, das war ein sogenannter Prophet, ein Prophet Gottes. Propheten waren Menschen, die von Gott Dinge hörten, von denen Gott wollte, dass sie den Menschen gesagt werden und die dann quasi wie ein Sprachrohr oder wie ein Herold, also so ein Nachrichtenüberbringer und ein Nachrichtensprecher heute, den Menschen dann diese Dinge gesagt haben, die Gott ihnen gesagt hat. Und das war in dieser Situation auch so. Der Prophet sollte etwas sagen. Ja, sind wir richtig, ne? Genau. So. Er, heißt es dort, der Wächter, bläst das Horn. Übrigens, kleiner Dank an die Stadt Dortmund, ja, für diese nette Karikatur. Er, der Wächter, bläst das Horn und warnt die Menschen, sobald er den Feind kommen sieht. Wenn nun jemand das Horn hört, sich aber nicht darum kümmert, wird der Feind ihn überraschen und töten. Er ist dann selber schuld an seinem Tod, denn er hat das Alarmsignal nicht beachtet und muss die Folgen davontragen. Lässt er sich jedoch warnen, dann rettet er sein Leben. Eigentlich eine ganz einfache, logische Geschichte. Und Gott benutzt eben dieses Bild, was die Menschen damals kannten. Die wohnten in Städten, wo Stadtmauern drumherum waren, um sich vor Feinden zu schützen. Die Menschen waren es gewöhnt, Stadtmauern zu haben. Man ging durch eine Stadtmauer in die Stadt hinein, die wurde bewacht und oben auf der Mauer waren Türme, wo die Wächter aufpassten, dass niemand Unbefugtes kam. Und diese Wächter hatten eben eine ganz wichtige Aufgabe, weil die waren dafür verantwortlich, dass die Menschen in der Stadt bei Gefahr rechtzeitig mit dem Horn gewarnt wurden. Das waren so riesige Hörner und die konnte man also kilometerweit hören. Und immer wenn dieses Horn ertönte, wussten die Menschen, jetzt kann ich mich in Sicherheit bringen. Jetzt geht's noch, das Nötigste zusammengepackt und irgendwo verstecken, irgendwo, wo man sicherer ist. Wir kennen das auch in unserer Zeit heute, in der Hälfte des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel. Die Älteren unter uns wissen das noch, die noch zeitweise aus dieser Zeit stammen, dass eben dieser durchdringende Ton der Luftschutzsirenen täglicher Begleiter der Menschen war. Ja, immer wieder heulten diese Sirenen. Und wir kennen das heute noch, die werden also heute teilweise noch eingesetzt, in Solingen zum Beispiel gibt es sowas, die werden einmal im Jahr dann getestet und im Alarmfall, zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe oder vielleicht tatsächlich, wenn es mal wieder einen Krieg geben sollte, dann heulen diese Sirenen und wer im Ernstfall nicht darauf reagiert, wird möglicherweise zu Schaden kommen. Ja, und wer in so einem Fall zu Schaden kommt, da stimmt ihr bestimmt mit mir überein, da werden wir ganz einfach sagen, na was, selbst schuld. Ja, wer auf so ein Signal nicht hört, wer also die Chance hätte, sich in Sicherheit zu bringen und tut es nicht, ja, der ist selbst schuld. Dem kann man auch nicht mehr helfen. Ja. Und jetzt ist mir so aufgefallen, das sieht Gott ganz genauso. Also der liebe Gott, wie wir ihn uns manchmal ausmalen, ja, der doch da angeblich alle Menschen so sehr liebt, der sieht das auch so. Der sagt, selbst schuld. Aber Gott wollte durch den Hesekiel die Menschen davor warnen. Das war ein Bild, was Gott da verwendet hat mit diesem Wächter. Er wollte nämlich diese Menschen davor warnen, vom rechten Weg abzuweichen. Davon abzuweichen, ihn anzubeten, Unrecht zu tun, zu sündigen. Und wie diese Propheten in der damaligen Zeit eben so ein Sprachrohr Gottes waren, war es zur Zeit Jesu, als er auf dieser Erde war, Jesus selbst, als Gottes Sohn, der eben derjenige war, der die Menschen gewarnt hat. Und als Jesus von dieser Erde wegging, ist der Heilige Geist auf dieser Erde geblieben. Ab Pfingsten war es der Heilige Geist, der jetzt zu jedem sprechen kann, der Gottes Kind ist. Und aussprechen kann, was Gottes Wille ist. Und so wie der Wächter damals diese Funktion hatte, das Volk zu warnen, gilt das auch heute noch für die, die dieses Sprachrohr Gottes sind. Ja, Gott ermahnte damals Menschen, tat es durch die Propheten, Gott ermahnt heute Menschen und tut es zum Teil auch durch uns. Und dann heißt es da weiter in dem Text: Nun stell dir vor, dass der Wächter den Feind kommen sieht. Und ganz ehrlich, das ist ein Wächter, den braucht kein Mensch. Ja? Wenn ich Chef wäre und das wäre einer meiner Angestellten, den würde ich rausschmeißen. Ja, nun stell dir vor, dass der Wächter den Feind kommen sieht, aber trotzdem nicht in das Horn bläst und das Volk nicht warnt. Wenn dann jemand umgebracht wird, so ist dies zwar eine Strafe für seine eigene Schuld, aber den Wächter werde ich für seinen Tod zur Verantwortung ziehen. Dich, Mensch, das spricht ja zum Hesekiel, habe ich zum Wächter für das Volk Israel bestimmt. Ich könnte jetzt auch sagen, dich, zum Beispiel Markus, ja, dich Simon, dich Nathalie, habe ich zum Wächter für die Menschen in Deutschland bestellt, in Solingen, in Langenfeld. Ja. Dich habe ich zum Wächter bestellt. Du sollst mir gut zuhören, wenn ich dir eine Botschaft gebe und die Israeliten in meinem Auftrag warnen. Wenn ich einem gottlosen Menschen den Tod androhe, dann sollst du ihn ermahnen und zur Umkehr bewegen. Finde ich toll. Ne? Also Gott droht dem gottlosen Menschen den Tod an. Das ist vielleicht nicht so schön, wenn man gottlos ist. Aber Gott sagt dann, pass mal auf, Hesekiel oder jetzt wir, dann geh du mal hin und bewege ihn zur Umkehr. Weil dann brauche ich das nicht tun. Tust du dies nicht, so wird er sterben, wie er es für seine Sünde verdient hat. Dich aber werde ich für seinen Tod, tust du dies nicht, also gehst du jetzt nicht hin, so wird er sterben, wie er es für seine Sünde verdient hat. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Wenn er sich jedoch trotz deiner Warnung nicht von seinem falschen Wegen abbringen lässt, dann ist er selber schuld an seinem Tod. Du aber hast dein Leben gerettet. Das heißt, in diesen Versen stecken natürlich ganz klare Warnungen an die Menschen drin. Hört zu, wenn Gott spricht. Hört auf die Warnungen. Aber auch eine ganz klare Warnung an all die, die wir die Wahrheit kennen. Die wir wissen, dass Jesus Herr ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass Gott eines Tages Gericht halten wird. Auch an uns ist eine Warnung drin. Denn wir haben die Aufgabe bekommen und auch von Jesus persönlich, die Menschen zu warnen. Geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Wir haben das eben gehört, die Dinge, die wir wissen, die überraschen uns nicht. Ja? Die überraschen uns nicht. Hätte ich gewusst, dass die ganze Familie zu meinem Geburtstag kommt und im Schlafzimmer steht, wäre ich nicht überrascht gewesen. Hätte ich gesagt, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja? Also ich kann mich nur überraschen lassen, wenn ich etwas nicht weiß. Und dann habe ich mich so gefragt, warum warnt Gott uns denn eigentlich? Ja, warum sagt Gott, pass mal auf, ihr werdet sterben müssen, aber ich sage euch das jetzt im Vorhinein und wie ihr es ändern könnt. Und die Antwort darauf ist im Grunde ganz simpel. Die ist sowas von einfach, Gott warnt uns, weil er uns liebt. Das ist schwer vorzustellen. Ja, dass vielleicht jemand, der da jetzt in Syrien mit Maschinengewehren in den Straßen rumläuft und Menschen tötet, wahllos, weil er Lust daran hat, dass Gott dem sagt, du, ich warne dich, weil ich dich liebe. Ja, aber Gott tut das. Gott liebt jeden Menschen auf dieser Erde und er warnt uns alle. Ja, Menschen, die wir lieben, denen tun wir doch nichts Böses an. Ja, unsere Kinder würden wir nie schaden wollen. Und so ist es auch bei Gott. Ja, er ist die Liebe in Person. Er will gar nicht, dass wir unangenehm überrascht werden von der Zukunft. Und das ist das Faszinierende dabei. Gott lässt uns da einen Blick reintun. Und dass Gott uns wirklich liebt, das sagt uns die Bibel ganz klar. Ja? Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja, den einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Hier haben wir auch wieder dieses, pass mal auf, ich sag dir, was passiert, und dann bist du nicht überrascht. Das Einzige, was ich an diesem Vers überraschend finde, ist, dass Gott sowas sagt. Ja? Ein allmächtiger Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ja, sagt mir, ich liebe dich so sehr, dass ich mich selber für dich opfere. Und das lässt mich dann jedenfalls daran glauben, dass Gott mir nichts vorenthält. Ja, nichts, was ich wissen muss, damit ich nicht unangenehm überrascht werde. Nichtsdestotrotz, ich habe es gerade eben erwähnt, werde auch ich schon mal unangenehm überrascht. Ja, allerdings nicht von Gott. Das sind so Dinge, die ja nicht von ihm kommen. Aber vielleicht war es auch gut, dass ich es nicht vorher wusste. Aber ich muss auch sagen, andererseits bin ich sehr angenehm überrascht davon, was Gott alles tut. Ja? Wie er in der Situation da ist, wie er trägt, wie er Wiederherstellung schenkt. Jesus selbst warnt uns. Er warnt uns, nicht vorbereitet zu sein. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Hausverwalter. Das war so, ja, wie soll man das sagen, Geschäftsführer. Ja, heute würde man sagen, welchen Geschäftsführer. Ja, der Inhaber ging ins Ausland, wollte irgendwelche Geschäfte tätigen und der Geschäftsführer führt das Geschäft weiter. Und dieser Geschäftsführer hat sich gedacht, boah, ich kriege ein schönes, fettes Gehalt, ich habe einen dicken, fetten Firmenwagen, läuft doch alles. Kann ich mir mal hinter den Schreibtisch setzen, die Füße hochlegen und mach mal den Lenz, bis der Chef wiederkommt. Das dauert, bis der aus dem Ausland zurück ist. Ja. Und wie er da so vor sich hin faulenzt und schlecht wirtschaftet, kommt der Chef zurück. Und eine solche Geschichte erzählt Jesus eben in Lukas 12, Vers 46. Und da heißt es, das ist die richtige, ja, genau, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Also der saß wahrscheinlich an seinem Tisch, ja, so ganz gemütlich, die Tür geht auf, aber, oh Chef, peinlich, ja. Dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen, denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Jesus hat auch wieder dieses Bild verwendet, um uns das einfach deutlich zu machen. Und das, was Jesus uns hier sagt, ist sehr deutlich und sehr offen. Und wenn wir verstehen, was da drin steht, werden wir definitiv nicht überrascht sein kommen. Denn Jesus sagt ganz klar, er wird eines Tages wiederkommen. Darauf können wir uns einstellen, und zwar jetzt schon. Ja? Wir können jetzt schon damit rechnen und uns darauf einstellen. Und das Wort Gottes ist an dieser Stelle so wie dieses Horn des Wächters. Ja? Das Horn ertönt. Es dröhnt so durch die Gegend. Das Wort Gottes spricht es ganz klar aus und es warnt uns. Es warnt uns. Ja, es warnt uns beim Lesen der Bibel, es warnt uns beim Hören einer Predigt, so wie jetzt. Ja, jeder kann gewarnt sein. Klar, wenn ich in der Predigt da sitze, habe vielleicht meine Musik auf den Ohren, dann höre ich nicht, was gesagt wird. Ja? Wenn ich in der Stadt rumlaufe und habe laut Musik auf den Ohren, höre ich vielleicht das Horn oder die Alarmsirene nicht. Ja, jeder hat aber die Möglichkeit, gewarnt zu sein. Aber nicht jeder will diese Warnung annehmen. Und das erleben wir halt heute auch. Es gibt ganz viele Menschen, die eben das Wort Gottes nicht annehmen wollen, nicht für sich persönlich sehen, die vielleicht auch irgendwelche Ausreden haben. Und so wird es eben sein, dass bei Jesu Wiederkunft einfach Menschen geben, die nicht gerettet sind. Und das ist so der bittere Beigeschmack dessen, wenn man weiß, dass man gerettet ist. Es wird Menschen geben, die sind nicht gerettet. Weil sie die Warnung gehört haben und haben nicht darauf reagiert. Der Paulus schreibt das in seinen Brief an die Thessalonicher. Er hat also mehrere Briefe geschrieben. In dem ersten schreibt er in Kapitel 5, Vers 4. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Das ist eine ganz dumme Sache, die einem passieren kann. Man liegt nachts im Bett, ja, und schläft und das Fenster geht auf und auf einmal steht da einer mit der Taschenlampe und räumt deine Schränke leer. Ja, wer wachsam ist, dem passiert das nicht. Damals war das natürlich noch viel schlimmer. Da wurden zum Beispiel bei den Herden ja auch Nachtwachen aufgestellt, weil die Diebe natürlich nachts kamen, über den Zaun klettern und die Schafe holen. Ja? So, da gab es Nachtwachen und wer nachts geschlafen hat, der wurde halt bestohlen. Und immer dann, wenn unsere Unwissenheit aber zu unserem Schaden wäre, an der Stelle lässt Gott uns in seine Karten schauen. Ja, also nicht unbedingt da, wo er nochmal so die richtig schönen Sachen für uns hat. Gott liebt es, uns mit schönen Überraschungen zu überraschen. Ja, uns Gutes zu tun, wo wir vielleicht gar nicht mit gerechnet haben. Über das, was wir verdient haben, hinaus. Aber da, wo unsere Unwissenheit zu unserem Schaden führen könnte, da lässt Gott sich in seine Karten schauen. Er legt offen, was passiert. Und so hat er immer, wie jeder liebende Vater, auch immer schöne Überraschungen für uns parat. Und ich bin immer wieder überrascht, mit wie viel Güte und Liebe und Treue Gott mir begegnet. Und selbst wenn ich mal richtig Mist gebaut habe, wenn ich gesündigt habe, liebt Gott mich und vergibt mir. Obwohl das eigentlich keine Überraschung ist, er sagt es ja in seinem Wort. Ja, und trotzdem ist es, dieses Gefühl zu erleben, das ist überraschend. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Gott zwar mich, aber ich ihn nicht überraschen kann. Das wird mir nicht gelingen. Gott ist allmächtig, Gott hat Himmel und Erde geschaffen und er sagt von sich, dass er der Ewige ist. Er weiß alles, er kann alles. Und als Jesus am Kreuz sein Leben für deine und meine Sünden gegeben hat, als er da starb, um meine Sünden zu tragen, wusste er um eine jede einzelne in meinem Leben. Jeden einzelnen Bockmist, den ich gemacht habe, kannte Jesus, als er dahin. Aber eben nicht nur den ich die letzten Jahre oder die letzte Minute vielleicht gemacht habe, sondern auch meine Sünden von morgen und übermorgen. Und deswegen kann ich Gott auch mit meiner Schuld nicht überraschen. Und weil ich ihn nicht überraschen kann, kann ich ihn nicht enttäuschen. Gott hat kein falsches Bild von mir. Gott sieht nicht in mir den glaubenden Superhelden, der alles richtig machen wird und ist dann ganz fürchterlich enttäuscht, dass ich irgendwas verhauen habe. Und das gilt auch für dich. Gott wird dich in jeder Situation bedingungslos lieben. Und vielleicht ist es wirklich überraschend, dass du Jesus nicht überraschen kannst. Dass du ihn nicht enttäuschen kannst, auch wenn du das manchmal denkst. Das zu wissen, finde ich, befreit mich einfach von einer ganz großen Sorge, nämlich von der Sorge, dass Gott mich irgendwann nicht mehr lieben könnte, wenn ich versage. Ja, das, was, wenn wir gesündigt haben, manchmal wie so ein Felsbrocken auf uns liegt und der Teufel eine große Freude daran hat, uns das unter die Nase zu reiben und dann zu erzählen, dass Gott uns nicht mehr liebt. Es befreit mich von der Sorge, dass Gott mich vielleicht nicht mehr lieben könnte, wenn ich nicht genug leiste, wenn ich nicht genug fromme Rituale befolge, wenn ich nicht jeden Tag eine Stunde bete und 3 Stunden Bibel lese oder was auch immer ich mir als Maßstäbe da auferlegen lasse oder selber auferlege. Nicht wirklich überraschend für uns sollte sein und für dich sein, dass Jesus dich liebt, durch und durch. Das sollte einfach zu einer festen Gewissheit werden, dass Jesus eine Beziehung mit dir haben möchte, eine Beziehung, für die er am Kreuz schon alles gegeben hat. Alles. Und für diejenigen, die diese Beziehung nicht haben, ist heute eine gute Chance, diese Beziehung zu beginnen. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die Warnung der Wächter zwar hören, aber einfach nicht darauf reagieren, weil sie vielleicht denken, ach, ich weiß das besser. Lass die mal tröten, der Feind wird schon nicht so stark sein. Die werden schon die Stadtmauern nicht überwinden oder sonst was. Ja, diese Besserwisser, die sich selbst zum Maß der Dinge machen. Es ist eine gute Gelegenheit, heute wirklich diese Beziehung mit Gott zu beginnen. Ja, er, der schon diesen Schritt getan hat, bei Jesu Wiederkunft vorbereitet zu sein, auf einmal wissen zu dürfen, wenn Jesus gleich wiederkommt, das überrascht mich nicht. Weil er es gesagt hat. Er hat versprochen, er steht zu seinem Wort. Und ich werde auch nicht überrascht sein, was dann passiert, dass es die Hölle doch gibt und das Gericht. Obwohl ich mir immer ganz sicher war, dass das eh alles Larifari ist. Gott wird schon alle im Himmel lassen. Nee, Wenn man Gottes Wort liest, wirst du sein, es wird dich nicht überraschen. Aber bei Jesu Wiederkunft darf ich dich trösten, wenn du wirklich Jesus annimmst, gibt es trotzdem noch eine Überraschung. Und was für eine. Ich glaube, es wird die Überraschung überhaupt, nämlich die, wie spitzenmäßig Gott den Himmel gemacht hat. Wie einzigartig das ist, sodass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Es wird schöner sein als alles, was es auf dieser Welt gibt. Und wenn du diese Beziehung mit Jesus hast, dann lass dich überraschen, ganz neu heute überraschen von Jesu Liebe. Wenn du in Not oder in Bedrängnis steckst, glaube, dass er dich überraschend rausholen wird. Ich habe das vor dem einen Jahr echt erlebt. Ich lag da und konnte mich nicht mehr, konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Ja? Und ich habe darauf vertraut, habe gesagt, Gott, du wirst mich überraschen. Du wirst es so machen, wie es richtig ist, auch vielleicht ganz anders, als ich denke. Aber du wirst es tun. Er ist vertrauenswürdig. Fass neuen Mut. Und egal, wie schwer deine Situation wirklich gerade ist, vertrau ihm. Er wird es gut machen. Warum? Weil er es sagt, weil es in seinem Wort steht. Das ist nicht mal überraschend. Vielleicht bist du aber hier und sagst, boah, komm, hör auf, mir geht so rundum gut. Ja, alles bestens, gesundheitlich, finanziell, Familie läuft, Beziehung läuft, Arbeit läuft, alles prima. Dann darfst du trotzdem darauf vertrauen, dass Gott es immer noch schafft, dich zu überraschen. Ja, so gut wie es dir geht, kann Gott dir da oben noch ein wunderschönes Sahnehäubchen draufsetzen. Und er tut es gerne, weil er dich so liebt. Jetzt sein ganzes Leben hat er für uns gegeben. Sollte er uns nun nicht mehr lieben? Sollte er nicht? Nein. Seine Liebe zu uns hört nie auf. Amen.